Hello, ladies. The Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 630. Better than Elvis. Hallo und herzlich willkommen zu Rats Folge 630. Mein Name ist Dennis und heute ist der große, große Tag. Es ist nicht WrestleMania, es ist nicht der SummerSlam, es ist nicht der Royal Rumble, es ist viel größer. Es ist heute nämlich Brautag bei unserem guten Freund Stefan Ottenpohl. Wer also heute noch vorbeikommen möchte, der schweift einfach mal durch ein bisschen Bockfelde. Da, wo Hase und Igel sich gute Nacht sagen, da, wo es auch den einen oder anderen schönen Park geht, die eine oder andere schöne Kneipe, wo dran steht, leider geschlossen. Und dann werdet ihr in einer lauschigen Seitenstraße, werdet ihr ein Namensschild sehen, Ottenpohl. Das sieht im ersten Moment vielleicht unscheinbar aus, man mag gar nicht meinen, was in diesem Haus heute passieren wird, aber es wird einiges passieren. Es ist wie ja der Ring von Herr der Ringe, ne? Der hat lange geruht, der war nicht gefunden. Aber dieses Brauset, das ist wieder aufgetaucht. Und heute Abend wird es tatsächlich von uns ja entweiht, kann man schon sagen. Es wird geöffnet, es wird gebraut. Und wenn ich sage wir, dann können das natürlich nicht Stefan Ottenpohl und ich alleine brauen, sondern unser Mann vom Wandsbeker Markt ist natürlich auch dabei. Das ist der Nico. Hallo Nico.
Hallo Dennis, hallo herzallerliebstes Reds-Universum. Ich stehe hier auf dem Wandsbeker Marktplatz. Das Wetter, ja, es ist mäßig, aber es regnet zumindest nicht. Dennis, von hier aus sehe ich dort hinten auf der linken Seite einen Elvis-Imitator stehen, der Grapefruit auspresst. Was will mir das denn sagen? Ist das etwa ein Elvis-Saft, der dort produziert wird? Ich freue mich auf heute Abend, heute wird gebraut. Heute wird sehr gespannt, ja. Elvis Juice gebraut.
Ganz genau. Vor zwei Jahren knapp hat ja, ich glaube Ende Mai war es, Mitte Ende Mai, vielleicht Anfang Juni, hat Brewdog, eine schottische Craftbeer-Brauerei hier in Hamburg auf St. Pauli, haben sie ihre Craftbeer-Bar eröffnet. Wir waren natürlich am Öffnungstag, waren wir da und dann sahen wir, sie haben so irgendwie so ein Special-Angebot für die Eröffnungswoche und sie hatten so Brausets, dass man also mehr oder weniger in so einem Set alles mit nach Hause nimmt und dann ein Bier von denen nachbrauen kann. Da haben wir hier Opa geschrieben, so Opa, wäre das nicht was für dich? Ja, bringt mir das auf jeden Fall mit. Und dann hatten sie, glaube ich, das normale Punk IPA und das Elvis Juice. Das Elvis Juice ist ein, ähnlich wie das Punk, aber ein bisschen fruchtiger und noch mit richtigen Grapefruit Juice auch drin. Und da haben wir das dem Opa mitgebracht und natürlich dann gesagt, na, also wann wollen wir das machen? Dann haben wir erstmal gesagt, pass auf, ihr beide macht erstmal einen Braukurs. Das war bei unseren Freunden von Braustein von Beyond Beer und dann im Nachgang, also ihr seid ja jetzt quasi mehr oder weniger ausgebildete Brauer, im Nachgang hat unser Freund der Stefan sich dann auch an alles an Material bestellt und jetzt ist aber nochmal anderthalb Jahre ins Land gegangen. Woran lag ja, das genau?
Keine Kosten und Mühen gescheut, damals ganz aufgeregt noch. Nach diesem Braukurs, der fantastisch war, hat er sich diese ganzen Utensilien zugelegt.
Und, aus dem Taxi raus noch, oder? Hat er das noch bei Amazon alles bestellt?
Ja, also er war Feuer und Flamme und ich zu diesem Zeitpunkt dachte auch, okay, wenn Stefan so Feuer und Flamme für eine Sache ist,
dann zieht das durch.
Es kann nicht lange dauern, bis wir nicht nur das Elvis Juice brauen, sondern auch das nächste ganz eigenständige Bier. Aber es ging ein wenig Zeit ins Land. Woran das lag, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Der Stefan Ottenpohl hat natürlich immer viel zu tun.
Ja.
Ne? Das klar. Ist so. Es wurde einfach immer aufgeschoben. Ne? Da wurde es auch irgendwann zu heiß. Ich erinnere mich daran, es war ein heißer Sommer, 35 Grad, auch abends noch in der Bude, ziemlich unangenehm. Und es kam einfach nie dazu. Aber egal, Dennis. Wir haben ja schon drüber gewitzelt, es wird niemals geschehen. Aber heute ist es tatsächlich soweit. Wir können nächste Woche davon berichten, werden bestimmt auch ein paar Making-of-Fotos heute Abend machen. Und wie lange muss das denn dann stehen, bis wir das trinken dürfen? Das habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Das dauert ja auch immer noch ein bisschen. Ne?
Ja. Also ich werde mir das Video, Stefan Ottenpohl hat natürlich auch alles vorbereitet. Ne? Also ja, da lässt er sich nicht lumpen. Oh, jetzt habe ich hier den Browser aus Versehen geschlossen. Lässt sich nicht lumpen. Es gibt ein Video dazu. Ich habe mir das letzte Woche, ich weiß nicht, ob es das ist, was Stefan geschickt hat, aber noch mal eins angeguckt. Und da war es so, dass der im Video hat, nach einer Woche hat er noch mal den Hopfen hinzugegeben fürs Dryhopping. Und nach zwei Wochen hat es dann abgefüllt in die Flaschen. Und ich glaube, dann hat es noch mal eine Woche nachvergären lassen. Ne? Okay. Also wir sollten mal so mit drei, spätestens vier Wochen warten. Wir hoffen natürlich, dass alles gut geht. Ich habe heute wir haben unseren Telefon-Joker auch, der uns ja auch nochmal mit frischem Hopfen und neuer Hefe ausgestattet hat, weil wir wollten dann natürlich auch, wenn wir uns da heute so viel Mühe geben, nicht mit den alten Utensilien brauen, die jetzt da zwei Jahre schon ungekühlt in dem Paket waren. Dementsprechend haben wir mal neuen frischen Hopfen, neue, ja, ambitionierte Hefe besorgt und haben natürlich auch den Hobby-Braumeister 2019 als Telefon-Joker dabei. Das heißt, sollte irgendwas nicht klappen, da rufen wir einfach den Markus an und sagen, hier, pass auf, Markus, was ist zu tun? Und dann, also Bier wird's immer, sagt man. Ich hoffe, es wird auch ein leckeres Bier, weil ja, da kommen ja am Ende, ich weiß gar nicht, 4 Liter oder sowas?
Ich meine, es sind 5, glaube ich.
5 Liter.
Kommen raus.
Dabei raus. Wenn wir es zu einer Schorle verdünnen, haben wir sogar 10 Liter im Nachgang. Und dann.
Ich habe auf jeden Fall den Hopfen hier schon liegen, Dennis, den hast du mir mitgegeben die Woche. Jeweils 20 Gramm Simcoe, Citra und Amarillo. Frisch hier schön verpackt. Den werde ich natürlich heute Abend mitbringen. Und die von dir angesprochene Hefe auch. Mal gucken, wie viel wir wirklich hiervon reintun. Ich bin da dafür, einfach alles da reinzuknallen.
Nein.
Ich weiß, es ist zu viel. Ich weiß es natürlich.
Ich glaube, in dem Video macht er immer so drei.
Haben wir so ein bisschen. Ne?
In dem Video macht er 3 Pellets rein oder sowas. Aber diese 20 Gramm pro Sorte, die wir jetzt haben, das ist halt das Minimum, wie es verkauft wird. Darunter macht es halt einfach keinen Sinn, weil die Hobbybrauer natürlich Normalfall irgendwie mindestens 20 Liter brauen. Dementsprechend, mal gucken. Zu viel Hopfen würde dann, glaube ich, auch tatsächlich eher den Geschmack schlechter als besser machen. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche berichten. Sollte allerdings, deswegen sprechen wir es natürlich auch hier an, sollte bei diesem Brauvorgang irgendwas schiefgehen, dann kann das hier auch die letzte Reds-Folge gewesen sein.
Ja,
ne? Also
Tat,
irgendwie so eine Verpuffung oder was da alles stattfinden kann. Ne?
Ja, es ist nicht nur, man kippt nicht nur die Sachen zusammen. Ne? Da kann auch Sachen explodieren. Es können Sachen implodieren. Ne? Weil man weiß sowieso, Stefan, der Feuerteufel von Bockfelde, da kann immer was passieren in der Küche. Ne? Also drückt uns die Daumen, dass das funktioniert. Und wenn wir nächste Woche eine Sendung rausbringen, dann wisst ihr, den Jungs geht's gut.
Mindestens einem von beiden geht's gut.
Wenn nicht, dann solltet ihr euch Sorgen machen.
Wenn sich nächste Woche nur wenn die Sendung startet und ihr hört nur kurz die Stimme von unserer Praktikantin Mona, dann ist was richtig schief gelaufen. Aber ich bin mir relativ sicher, wir werden dann so ein Spendenkonto einrichten, wo man dann hier für unsere, wo man dann spenden kann, damit unsere verbrannte Haut wieder hergestellt wird. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Wenn das alles gut klappen sollte, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir hier vielleicht eine Flasche sogar verlosen. Mal schauen. An dieser Stelle auch nochmal schöne Grüße an den Lasse, wo wir gerade über Bier sprechen. Lasse, auch fleißiger Reds-Hörer, und der hatte mich im Januar schon mal angeschrieben und gesagt, ich bin hier in so einer Studentenverbindung, wir machen immer, montagsabends machen wir so einen Zoom-Call, könntest du da nicht mal so ein kleines Bier-Tasting machen? Ich sag, Mensch, Lasse, unsere Reds-Hörer, da sei aber doch nicht nein. Ich sag, schreib mir nochmal so im April, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, und das war am vergangenen Montag. Ich glaube, okay. Die Jungs und Mädels haben sich sehr gefreut. Wir haben 3 leckere Störtebäcker-Biere verkostet. Das Kellerbier, das Midsommerwit und das Roggenweizen aus der Störtebäcker Bio-Schatzkiste. Und an dieser Stelle, Lasse, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß. Und das Bier war ja so lecker. Ne? Also der Lasse, schöne Grüße an dieser Stelle. Lasse schickt uns jetzt, ich muss Lasse meine Adresse noch geben. Lasse schickt uns dafür jetzt als Ausgleich ein bisschen, er wohnt nämlich 2 Straßen von der Lille-Brauerei entfernt und hat gesagt, er schickt da ein bisschen Bier durch.
Cool.
Also, da werden wir demnächst ein bisschen was zum Verkosten haben.
Ja, da freuen wir uns super. Das ist, wir haben sowieso in den letzten Sendungen eher weniger Bier zu uns genommen, was daran liegt, dass wir immer sehr früh aufnehmen. Auch heute, ich glaube sogar noch einen Ticken früher als letzte Woche, Freitag. Ich glaube, es war heute.
Letzte Woche nicht die früheste Sendung aller Zeiten?
Ja, und heute haben wir es, glaube ich, nochmal getoppt. Also,
nein, letzte Woche war doch 8 Uhr noch was.
Nein. Echt?
Ja.
8 Uhr noch was?
Ja.
Was ist denn mit uns los, Alter?
Wir werden alt.
Wann habe ich denn da Dynamite geguckt? Morgens um 6 oder was?
Das war doch auch freitags.
Das war auch freitags, ne?
Karfreitag war letzte Woche.
Erschreckend. Was ist mit uns los?
Wir werden alt.
Es war Karfreitag? Letzte Woche war Karfreitag? Nein.
Wegen dem Auto.
Ach so. Okay.
Ja. So, gut. Also ihr merkt, Nico ist schon zwei Tage auf Hopfenentzug. Der ist, ja, schon gespannt wie ein Flitzebogen. Nachher werden wir so um 17 Uhr bei unserem Freund Stefan einfallen. Schaut doch da gerne mal in die Reds Insta-Story rein. Da werden wir sicherlich auch ein bisschen was heute da begleitend posten. Nico, damit kommen wir zum Bereich professionelles Wrestling und lass uns mal mit der WWE anfangen. Das ist ja so wie so ein Pflaster, was man lieber schnell abreißt als langsam. SmackDown als auch Monday Night Raw. Bei SmackDown hat man immer den großen Vorteil, das wisst ihr seit Jahren, das geht nur 2 Stunden. Und bei SmackDown ist auch aktuell deutlich weniger unsinnlos, als das bei Monday Night Raw der Fall ist. Trotzdem hält es die WWE natürlich nicht davon ab. Wir haben natürlich die primäre Storyline bei SmackDown, die sich, wie es sein sollte, ne, um Roman Reigns, den amtierenden Universal Champion, richtet. Der hatte ja hier so ein bisschen, ne, Cesaro hat so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt, nachdem er Seth Rollins besiegt hat bei WrestleMania, hatte letzte Woche dieses, was ein Number One Contender Match oder was auch immer, ne,
er musste Jey Uso besiegen.
Also vorletzte Woche, ja. Jeff Uso?
Ja. Jeff Uso, genau.
Jeff,
der.
Uso. Jeff, der dritte verlorene Uso-Brother. Und also irgendwie haben wir noch so diese Fehde zwischen Cesaro und Seth Rollins am Schwelen, aber Cesaro, der würde wohl auch gerne gegen Roman Reigns. Roman Reigns würde aber am liebsten gegen niemanden antreten. Und so kam es dann bei SmackDown so, dass wir ein Tag-Team-Match hatten zwischen Cesaro und Daniel Bryan gegen Seth Rollins und Jey Uso, was die Faces gewinnen konnten, nachdem Seth Rollins einfach in bester Heel-Manier hier sein Tag-Team Partner Jey Uso im Stich gelassen hat, der hat dann auch noch, ich glaube, 30, 40, 120 Cesaro Swings im Anschluss kassiert, was dann ja, Nico, letztendlich dazu führte, dass wir im Main Event ein Segment gesehen haben, wo Roman Reigns dann tatsächlich mal in den Ring gekommen ist und gesagt hat, naja, also Cesaro, du möchtest hier ein Match haben, aber er hat sich einen anderen Herausforderer ausgesucht, mit einer bestimmten Stipulation auch noch.
Ja, also Roman Reigns, immer noch sehr überzeugt von sich, hat auch ein T-Shirt getragen mit einer Grafik drauf, wo er zu sehen war, und Edge sowie Daniel Bryan da gepinnt hat, ne, das ist diese Szene von WrestleMania, hat er als T-Shirt getragen und ja, darauf feiert er sich richtig hart ab und hat auch überhaupt keine Lust, den Titel zu verteidigen, alle sind unwürdig. Am Ende der Sendung hat er sich allerdings für eine Person entschieden, und zwar nicht für einen Cesaro, sondern für einen Daniel Bryan. Das heißt, heute Nacht, Freitagabend, wird es ein Match geben zwischen Daniel Bryan und Roman Reigns. Stipulation ist, sollte Daniel Bryan verlieren, muss er SmackDown verlassen. Das bedeutet, Daniel Bryan, er könnte bei Raw auftauchen, er könnte auch bei NXT, könnte man zum Beispiel auch machen, ne? Ein, zwei NXT-Matches delivern. Oder aber er gewinnt. Davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Ja, ganz spannend, ne? Titelmatch.
Er kann natürlich auch immer noch durch DQ Countout
oder sowas gewinnen. Das ist alles möglich, ne? Also die Usos, Jey Uso, der mischt sich ja so gerne ein wie kein anderer. Nur ihm wird nie geholfen, ne? Er kriegt immer aufs Maul und Roman Reigns guckt sich das an, greift nie für ihn ein.
Main Event.
Main Event. Jey Uso, in der Tat. Eine Sache noch, die fand ich ganz amüsant. Am Anfang der Show kam ja Seth Rollins auch raus. Cesaro stand im Ring und Rollins gratulierte ihm dafür, dass er so ein bisschen jetzt das Spotlight hat, was er die ganzen letzten Jahre nicht hatte. Und er sagte, er sei der Grund dafür. Ne? Das Match zwischen Seth Rollins und Cesaro bei WrestleMania, da konnte sich Cesaro durchsetzen. Die Ausrede fand ich ganz nice von Seth Rollins. Es lag wohl an dem Wetter, ne? An dem Delay und sowas. Hat ihn aus dem Konzept gebracht. Es war sein schlechtester Tag und Cesaros bester Tag. Und das führte dazu, dass Cesaro ihn besiegen konnte bei WrestleMania. Fand ich ganz nett. Auch nochmal eine Sache zu Seth Rollins, seine schöne Jacke, die er trägt, mit dieser Fellapplikation. Die wurde von den Young Bucks ja so ein bisschen gefaked, dieser Look, ne, bei Dynamite. Ist dir das auch aufgefallen?
Ich habe nicht direkt die Verbindung gezogen, aber ich fand es auch sehr außergewöhnlich.
Ja, das muss man sagen. Wie geht es in dieser gesamten Konstellation weiter in der Zukunft? Für den kommenden Pay-Per-View WrestleMania Backlash steht ja noch kein Match fest, beziehungsweise kein Match für Roman Reigns fest. Meinst du, es wird ein Multi-Man-Match geben? Wird man Seth Rollins da in dieses Match noch adden? Wird man ein Cesaro eine Chance geben? Was siehst du da?
Also entweder denke ich, dass man Seth Rollins gegen Cesaro und dann das Rückmatch Roman Reigns gegen Daniel Bryan machen wird. Oder, wie du schon richtig sagst, man macht ein Triple Threat-Match. Roman Reigns gegen Daniel Bryan gegen Cesaro. Oder man macht ein Fatal Four-Way draus und steckt eben auch noch Seth Rollins rein. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir jetzt hier nur einen regulären Pay-Per-View haben. Das heißt, SmackDown kann nicht auf einmal 4-5 Matches für den Pay-Per-View haben und Raw auch noch mal. Dann kommt man da nicht hin. Also ich denke mal, je nachdem, wie das Match heute ausgehen wird, heute Nacht, dann werden wir schon wissen, in welche Richtung das geht. Denn WrestleMania Backlash ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, oder? Lass mich mal gucken. 16. Mai. Ja. Das heißt, übernächste Woche, ja. Mhm.
Zwei Matches stehen bereits fest. Auf SmackDowns Seite Bianca Belair gegen Bayley. Mhm. Ne, Bayley hat die Chance, den Titel zu ergattern. Sasha Banks hat man erstmal jetzt so rausgeschrieben aus der Storyline. Vielleicht mischte sich da in dieses Match ein, aber man möchte sie etwas ruhen lassen. Genauso wie unsere Raw Tag Team Champions AJ Styles und Omos, auch die sind gerade zu Hause und ruhen auf ihren Titeln. Ein weiteres Match, welches feststeht, letzte Woche stand, war ja noch Drew McIntyre gegen Bobby Lashley, aber auch da gab es noch eine Änderung bei Money in the Draw. Da werden wir gleich noch drauf eingehen.
Was man natürlich auf jeden Fall auch machen könnte, auch relativ von der Storyline einfach, dass man sagt, hier pass auf, lieber Roman Reigns, du musst deinen Titel in einem Triple Threat verteidigen, und dann sagt Paul Heyman, auf gar keinen Fall wird er den Titel in einem Triple Threat verteidigen. Das hatten wir erst bei WrestleMania, Veto, und dann kommt Adam Pearce raus, okay, dann ist es ein Fatal Four-Way. Irgendwie sowas könnte ich mir da vorstellen, dass er den Titel jetzt, nachdem er ihn in WrestleMania oder bei WrestleMania auf so eindrucksvolle Art und Weise verteidigt hat, dass er den jetzt irgendwie zeitnah verlieren wird. Ich glaube, davon darf man nicht ausgehen. Ansonsten hatten wir noch Kevin Owens, der probiert hat, den Intercontinental-Titel von Apollo Crews zu gewinnen. Das hat nicht geklappt. Commander Aziz hat hier auch natürlich ein Wörtchen mitgeredet. Und
nächste Woche, ne, wird's dann, ja. Wird Big E sein Rematch bekommen, um den IC-Title gegen
diese Woche, Apollo
Crews. Entschuldigung, diese Woche, also ja. Heute Abend. Das heißt, zwei Titelmatches stehen da auf dem Spiel. Sie wollen da wohl, wollen eine ordentliche Sendung abliefern, weil konkurrierend ist da, glaube ich, irgendwas, NHL oder sowas?
NFL Draft,
okay. Ich hatte irgendwas mit N und mit L gelesen.
Ja.
Also kein Hockey.
Nein, American Football, das ist so das Highlight der Preseason. Das heißt, heute wird gedraftet. Habe ich mir tatsächlich im Leben noch nicht angeguckt, aber die großen Stars des College Footballs werden dann verteilt auf die einzelnen Teams und sowas. Und das ist natürlich, nachdem jetzt der Super Bowl Anfang Februar war, ne, waren jetzt so 2,5 Monate, Februar, März, April, 3 Monate quasi footballfreie Zeit. Das heißt, die Footballfans sind natürlich wieder heiß. Ich weiß gar nicht, was da im Schnitt an Zuschauern zuschauen, aber anscheinend einige, die WWE hat dementsprechend hier ihre Smackdown-Sendung heute Nacht mit direkt 2 Titelmatches bestattet. Was man auch bestatten sollte generell ist, glaube ich, diese Diven Tag Team Division mit Nia Jax und allem Tamina. Das macht alles keinen Sinn. Das will auch keiner sehen.
Man ist bei Smackdown und bei Raw, muss man sich das reinfallen. Ja. Das ist das Ding. Also die Matches bei Mania waren schon scheiße, ne? Und diese Storyline, wow, lass diesen verdammten Tag-Team-Titel endlich mal wechseln und ich kann es nicht mehr sehen. Es ist wirklich schrecklich. Was mich gefreut hat, aber auch ein bisschen verstört, unser Freund Aleister Black. Er ist zumindest wieder zu sehen in einer Backstage-Vignette, in einem kleinen Video saß er da in einem abgedunkelten Raum und hat uns eine Geschichte vorgelesen. Alles sehr, sehr düster, eine Hipsterbrille trug er plötzlich. Ich weiß noch nicht genau, was man mit ihm vorhat, was ich davon halte.
So eine Pornobrille aus den 70ern, ne?
Ja, genau, steht ihm irgendwie auch ganz gut. Also zumindest ist er wieder im TV zu sehen, er war lange Zeit nicht mehr zu sehen, man hat ihn anscheinend noch nicht aufgegeben. Wie findest du dieses Gimmick? Kann man jetzt schon sagen, ist es ein cooles Gimmick? Ist es ein Was macht die WWE mit ihm jetzt?
Also er hat ja doch ein super Gimmick. Da mit den Kerzen und allem drum und dran. Und er ist im Ring super. Also es gibt hier, oder es gab hier meiner Ansicht nach keinen Grund, ihn irgendwie jetzt fast ein Jahr aus dem TV zu nehmen. Und ich glaube, Aleister Black, der ist so gut im Ring. Der hat auch so viel Ausstrahlung mit seinen ganzen Tattoos. Und das ist halt kein 0815. Selbst wenn du neu als Fan dazukommst und jemand fragt dich am Ende der Sendung, an den erinnerst du dich, ne? Also ich glaube, der braucht jetzt hier gar nicht irgendwie so ein freaky, was auch immer jetzt hier, Evil Pastor oder was auch immer, was man ihm da jetzt wieder für ein Gimmick gibt, ne? Ich glaube, das, was er hatte, auch bei NXT, ich glaube, das war schon super. Und mal gucken, was da draus wird. Vielleicht ist es auch wieder eine der Sachen, wo wir zwei Promos sehen und dann endet es einfach und dann hört man nie wieder was davon. Schauen wir mal.
Ah, davor habe ich Angst. Ne?
Wo du vorhin gesagt hast, Daniel Bryan, da gibt's ja auch Gerüchte, der Vertrag soll ja wohl im Herbst auslaufen und da gibt's eben die Gerüchte, ne, dass ein Daniel Bryan vielleicht doch nochmal, also entweder dann tatsächlich in Rente geht oder ob er vielleicht doch tatsächlich noch sagt, also pass auf, lange mache ich nicht mehr, aber ein Jahr, ich will doch mal ein geiles Jahr haben, ich will vielleicht noch mal bei New Japan antreten, ich will vielleicht noch mal gegen Kenny Omega kämpfen und so weiter, also auch da dürfte es sehr spannend sein. Auf der anderen Seite wird die WWE natürlich gerade ihm wahrscheinlich auch sehr gerne so einen Rentenvertrag anbieten und da muss man natürlich auch sagen, das sollte die WWE natürlich auch machen, also selbst wenn ein Daniel Bryan nicht mehr aktiv im Ring steht, also ich glaube, den kannst du über zu allen Presseevents schicken, das ist einfach so ein freundlicher Typ und auch so eine Legende mit dem Bella-Zwillingen da auch noch familiär dann jetzt an seiner Seite, also die WWE sollte meiner Meinung nach alles machen, um ihn in den eigenen Reihen reinzuhalten, aber mal gucken, vielleicht sehen wir ihn ja tatsächlich doch noch irgendwann auch noch mal irgendwo anders. Schau mal auf Monday Night Raw und das tat wieder richtig, richtig weh beim Hingucken. Das kann man eigentlich auch keinem empfehlen. Also, nee. Wann hast du das letzte Mal, oder kannst du dich jemals daran erinnern, dass du einem Freund oder irgendwem, einer Freundin gesagt hast, pass auf, wenn ich dir was empfehlen darf, guck dir mal Monday Night Raw an.
Da muss ich gestehen, es ist schon so lange her, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Also es gibt ja leider auch nicht mehr diese Sendung, in denen am Ende irgendwas Großartiges passiert. Ne? Ganz, ganz früher war das so. Ne? Da wusste man, okay, irgendwas passiert am Ende. Ne? Gerade so kurz vorm oder kurz nach dem Pay-Per-View irgendeine Überraschung kommt. Aber es plätschert so vor sich hin. Es werden Match-Konstellationen erneut angesetzt, die man aus der Vorwoche kennt. Hier diese ganze Geschichte mit Tiba und Mace, die jetzt Gesichtspainting tragen und keine Masken mehr. Braun Strowman und Drew McIntyre. Also erst so ein Handicap-Match, dann wieder ein Tag-Team-Match ansetzen, das ist irgendwie, wow. Man merkt so richtig, sie wissen gerade nicht, wo die Reise hingehen soll und dass auf jeden Fall am gleichen Tag, wenn nicht sogar nachmittags, dann noch was umgeschrieben wurde. Und so wirkt diese Sendung dann auch.
Ja, die Sendung wirkt vor allen Dingen auch, als hätte man fünf Wrestler und mit denen müsste man irgendwie eine 3-Stunden-Sendung füllen. Also das ist jetzt seit Wochen so. Gab ja auch die Gerüchte dementsprechend auch hier mit AJ und Omos, dass es wohl wieder ein Corona-Ausbruch bei der WWE gab. Das wird ja nie bestätigt. Man sieht es dann tatsächlich immer nur daran, dass zum Beispiel ein Braun Strowmann irgendwie 3 Matches an so einem Abend machen muss. Und warten wir mal ab. Also was wir ja tatsächlich in letzter Zeit häufiger mal empfohlen haben, zum Beispiel an unseren Freund Reinhold oder an den Hendrik, wo gesagt haben, pass auf, guck dir mal AEW an. Ne? Also gerade für die Verzweifelten, die sagen, oh, das ist WWE, das kann ich mir nicht mehr angucken, das will ich mir auch nicht angucken. Ich habe auch gar keine Zeit, 3 Stunden Raw, 2 Stunden SmackDown die Woche anzugucken. Da war ja dann, oder ist auch unsere Empfehlung weiter, wo man sagen würde, pass auf, guck da einfach mal bei AEW rein. Da sind so ein paar bekannte Gesichter, also man kommt relativ schnell rein, aber sind auch relativ viele coole neue Leute. Aber Monday Night Raw beim besten Willen nicht zu empfehlen. Wir hatten wenigstens so ein bisschen, ganz grob, so ein roter Faden, so ein ganz dünnes Garn. Das war aber auch schon ein bisschen aufgebraucht. Ne? Das war schon so sehr dünn und das war auch ein bisschen ranzig. Es ging anschließend an letzte Woche, wo ja Drew McIntyre gesagt hat, er möchte gegen Mace und Tiba antreten, aber er möchte das Ganze in einem Handicap-Match machen. Hat er auf die Fresse gekriegt, Braun Strowman hat ihn gerettet. In dieser Woche haben wir es andersrum gesehen. Es gab erst Backstage die Konfrontation, wo Braun Strowman sagt, Mensch, du kannst auch mal hier Danke sagen und sowas. Ne? Und dann Drew McIntyre meinte, ja, ich habe ja nicht drum gebeten, hätte das schon geschafft. Und dann hat Braun Strowman mehr oder weniger gesagt, pass auf, Kid, ich zeig dir jetzt mal, wie das gemacht wird. Hat er ein Handicap-Match gegen Tiba und Mace probiert, aber die haben ihn auch so vermöbelt, dass es letztendlich ein DQ gab und dann musste Drew McIntyre hier zur Rettung kommen. Es gab ein Tag-Team-Match und das gewannen Tiba und Mace dann tatsächlich durch Countout, nachdem Puh. Strowman und McIntyre ausgezählt wurden.
Alles auch sehr kurz, ne? Also es waren alles irgendwie so 4-Minuten-Matches oder was, ne?
Naja, aber mit der Promo, mit dem Entrance und sowas alles, also da war die erste halbe Stunde von Raw war aber trotzdem schon um. Es gab noch einen Running Power Slam von Strowman gegen Drew McIntyre und hier der neue Kommentator, ich vergesse immer seinen Namen. Das war auch das Einzige, was ich die ganze Sendung von ihm gehört habe, also ich habe so ein bisschen durchgeskippt. Ich habe eigentlich immer nur Corey Graves gehört, also letzte Woche ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Naja, Nico, auf jeden Fall sollte diese Storyline dann auch weitergehen, denn letztendlich sind es jetzt eben die beiden, die dann im Main Event nochmal aufeinander trafen, Braun Strowman gegen Drew McIntyre mit der Stipulation, das sollte Braun Strowman gewinnen, wird er dem WrestleMania Backlash Main Event hinzugefügt und er gewann tatsächlich, denn Bobby Lashley, der lenkte den Ringrichter ab und MVP zog den Schotten dann von Strowmans Schultern und also letztendlich.
Ja, und dann mischen sich Tiba und Mace ohne ersichtlichen Grund nochmal ein und sorgen dafür, dass Strowman gewinnt. Ist auch skurril, ne? Man hat ja gedacht, okay, vielleicht sind die doch auf der Seite von MVP und Bobby Lashley, aber warum mischen sie sich dann so ein, dass Strowman gewinnt und es dann ist ein Triple Threat Match wird? Also es war auch sehr komisch. Ich verstehe noch nicht die Position von Tiba und Mace. Sind es doch einfach nur zwei Outlaws, die machen, was sie wollen.
Na, ich habe auch überlegt, ich denke, normalerweise ist ja immer, dass der Champion sagt, ich kann hier den Titel verlieren, ohne gepinnt zu werden in einem Triple Threat, was ja auch richtig ist. Und ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl auch, dass Bobby Lashley das eher andersrum sieht und sagt, naja, pass auf, alleine gegen Drew McIntyre, das ist mir doch ein bisschen heikel, also typischer Heel, so also ein bisschen hab ein bisschen Angst vor dem Babyface. Wenn Braun Strowman noch drin ist, ich halte mich schön raus, die hauen sich die Birne weich und dann werde ich einen von beiden schon covern. Ganz genau. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen die Intention von unserem Freund, dem Big Bobby war.
Kann natürlich sein, du hast natürlich auch immer die
Chance. Natürlich immer noch nach hinten losgehen, ne?
Ja, aber bei so einem Triple Threat Match, klar, du hast vollkommen recht, alle Leute beschweren sich immer, der Champion muss nicht gepinnt werden in so einem Match, aber das Match hat keine Regeln. Das heißt, es können sich so viele Leute einmischen, wie auch immer.
Es werden sich so viele einmischen.
Es wird genauso sein. Wir werden Tiba und Mace auf jeden Fall sehen und vielleicht entpuppen sie sich doch noch als Begleiter von Bobby Lashley im Nachhinein, als neues Hurt Business. Man weiß es nicht. Was gab's denn sonst noch so?
Charlotte Flair ist wieder da.
Ich wollte gerade sagen, das hat mich auch sehr irritiert. Sie war suspendiert letzte Woche, nachdem sie den Referee doch übel zugerichtet hat. Musste eine Strafe zahlen, $100,000, glaube ich, suspendiert. Jetzt stand sie wieder da und eine Entschuldigung reichte. Und sie ist jetzt wieder, darf jetzt wieder teilnehmen.
Ne? Könnt ihr mir auch hier vorstellen, dass das nicht die ursprüngliche Storyline war.
Ich glaube auch. Das kam auch sehr plötzlich.
Die Zähne sahen nämlich immer noch so ein bisschen komisch aus.
Ich glaube auch Adam Pearce, der Backstage davon erfuhr, war auch irritiert. Ihm war das, glaube ich, auch nicht bewusst, dass Charlotte jetzt hier wieder ganz normal zur Arbeit kommen darf.
Wer auch weiterhin zur Arbeit kommt, das ist Alexa Bliss und ihre Freundin Lilly. Da weiß man natürlich auch nicht, wo führt das hin? Will man es wissen? Ich glaube nicht. The Fiend auch nicht mehr gesehen. Beim ersten Raw nach WrestleMania hatte er doch noch irgendwie hier so ein Funhouse, yes? Firefly Funhouse.
Genau.
Das ist jetzt auch nicht mehr.
Erzählte was von der neuen Season und es wird einfach nicht weitergemacht. Ja. Also auch. RK Bro Dennis.
Wir haben es letzte Woche angekündigt und die WWE hat es tatsächlich durchgezogen. Ich wollte noch eine Liste raussuchen. Randy Orton hatte ja tatsächlich einige fantastische Tag-Teams, zum Beispiel Rated RKO mit Edge und viele andere. Ne? Also ich glaube, niemand außer Randy Orton hatte so viele Tag-Teams, die dann auch jeweils einen eigenen Namen bekommen haben. Vielleicht kannst mal jemand raussuchen, kannst hier in die Facebook-Kommentare oder was reinposten oder auf die Homepage die ganzen Tag-Team. Er hatte ja auch immer coole Namen. Er hatte doch auch eins mal mit The Miz, ne? Mir fällt es aber leider nicht mehr ein. Randy.
Hat er auch gehabt, ne? Wie hieß denn das nochmal?
Orton Tag-Team. Warte mal, vielleicht auf seiner Wikipedia-Seite, wenn wir ganz viel Glück haben, müsste sie das da doch aufgeführt haben.
Auf jeden Fall RK-Bro, ja. Ich habe gelesen, dass Randy Orton hat wohl selber vorgeschlagen, ne, ein Programm mit Matt Riddle zu starten. War wohl seine Idee.
Finde ich an sich auch richtig, richtig gut. Schon häufiger darüber gesprochen, dass es ja ganz angenehm ist, wenn so die alten Veteranen sich so einem Jungen nehmen. Und wenn du jetzt, stell dir mal vor, jetzt wie folgendes, Matt Riddle würde nicht hier dargestellt wie der letzte Volltrottel, wie so ein dreijähriges Kind. Wie cool das wäre, ne? Der Aufstrebende, ja, so ein bisschen so wie damals der 1-2-3-Kid, der Razor Ramon besiegt, so jetzt besiegt auf einmal hier Matt Riddle besiegt Randy Orton. Und Randy Orton, der natürlich Veteran ist, der schlau ist, der auch ne Viper ist, kann man glaube ich so sagen.
Ja, ne? In der Tat.
Der dann erstmal sagt, pass auf, dann machen wir doch ein Tag-Team. Und auf einmal funktioniert das auch gut zusammen. Die sind richtig gut, die gewinnen vielleicht die Tag-Team-Titels. Und dann natürlich irgendwann, wie es kommen musste, kommt der Turn. Und dann hast du ein relativ großes Match, Singles-Match zwischen den beiden. Und das könnte dann wieder Matt Riddle gewinnen. Und auf einmal, wumm. Aber so wird's nicht kommen, liebe Freunde.
Leider nicht. Also ich sehe noch eine kleine Chance, dass Riddle seinen Charakter so ein bisschen changen kann in dieser Storyline, sollte man dieser Storyline auch die nötige Zeit geben, dass er so ein bisschen wegkommt von diesem Hampelmann und ein bisschen ernstzunehmender daherkommt. Ich würde es ihm wünschen und wie du gerade schon sagtest, von mir aus Tag Team Titel Run, dann einen Turn und ein großes Match irgendwann, Matt Riddle als ernstzunehmender Gegner dann aus dieser Feder herausgehend, fände ich geil. Fände ich wirklich geil und ich wünsche es mir.
Also unsere Freunde von Cage Match haben es hier tatsächlich auch nur. Rated RKO und jetzt RK Bro. Er war natürlich sonst auch noch bei der White Family kurz, bei Legacy, bei Evolution und bei der Authority. Aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es da noch weitere Tag-Team-Namen und Kombinationen gibt. Also vielleicht weiß der eine oder andere es besser. Teilt es uns mal gerne mit. Also mal gespannt, was die beiden hier machen. Chad Benjamin und Cedric Alexander, die sind auf jeden Fall ja kein Gegner. Ich glaube, Nico, die könnten wir sogar besiegen.
Boah, ist das traurig, Mann. Ja, es sind gute Wrestler, ne, die beiden. Schade, dass man sie auch falsch einsetzt. Ja, die ganze Geschichte hier mit Reginald und Angel Garza, Nia Jax, lass uns bitte nicht darüber reden. Man hatte hier auch ein Six-Women's Tag-Match, wo leider Rhea Ripley auf der Seite der Heels, auf der Seite von Nia Jax und Shayna Baszler stand, haben zwar gewonnen, aber auch vollkommen uninteressant. Gab es denn sonst noch irgendwas Erwähnenswertes? Ich glaube, das war's im Großen und Ganzen.
Es gab
eine ganz, 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 ganz schreckliche Unplugged-Version von Hey, Hey, Hop, Hop. Also das war das Beschissenste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Das war Gänsehautmoment der peinlichen Art.
Also es gab ganz viel zum Fremdschämen und da möchte ich auch die, also es gibt nichts tatsächlich, was bei Monday Night Raw spannend ist. Also hier zum Beispiel Sheamus, dann wird er von Humberto Carrillo hier attackiert. Also möchte ich auch nicht sehen. Also du hast schon angesprochen, die sechs Damen, also eine Lana, tut mir leid, aber die hat in dem Main Roster, hat die im Ring überhaupt nichts zu suchen. Ne? Und also ganz, ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbare Sendung. Und lass uns lieber über ein bisschen was Gutes sprechen. Denn wir haben natürlich auch noch unsere Freunde von AEW und die haben ja nächste Woche ihre große TV-Show, ne, Blood and Guts. Da dachte man ja lange Zeit, oder so war es auch kommuniziert worden, das wird eine Show, wo nur ein Match stattfinden wird. Da hat man sich jetzt dagegen entschieden. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend geworden. Aber wir haben natürlich weiterhin das Blood and Guts Match, der Inner Circle gegen The Pinnacle. Wir haben aber auch noch drei weitere Matches, die schon announced wurden. Wir haben ein Tag Team Match, John Moxley und Eddie Kingston gegen Kenny Omega und Michael Nagasawa. Wir haben Cody Rhodes gegen QT Marshall und wir haben ein AEW World Tag Team Title Number One Contendership Fatal 4-Way Match. SCU gegen Jurassic Express gegen die Varsity Blondes gegen The Acclaimed. Und
Das klingt schon ordentlich, ne? Ich finde auch so ein QT Marshall gegen Cody ist ja eigentlich Pay-Per-View Charakter, ne? Also hätte man die Storyline jetzt noch weiter aufgebaut. Also das wird auf jeden Fall eine ordentliche Sendung, da freue ich mich sehr drauf. Die Sendung an sich fand ich diesmal ganz kleines bisschen, habe ich ein bisschen mehr erwartet, war so ein kleiner Letdown, gerade das Aufeinandertreffen von The Pinnacle und Inner Circle habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber
das fand ich tatsächlich sehr gut, aber ich fand so ein bisschen das, was wir letzte Woche angesprochen haben, dass halt so viele Storylines einfach so vor sich hin dümpeln. Ja, also zum Beispiel der Hangman, wochenlang wird er hier, also irgendwie ist er immer der Opener. Das finde ich schon immer doof. Also ich finde immer schön, wenn man nicht weiß, oh, jetzt kommt gleich wieder der Hangman und ist wieder der Opener. Und seit Wochen wird er angekündigt hier als Nummer 1 Herausforderer und dann verliert er jetzt auf einmal. Aber
12-1, ne?
Also ganz viele Charaktere, dadurch, dass eben der nächste Pay-Per-View tatsächlich erst in einem Monat ist, ganz viele Charaktere, ja, schwimmen so ein bisschen dahin, haben nicht richtig ein Ziel, und dann bin ich natürlich auch als Zuschauer nicht ganz so involviert und nicht ganz so interessiert, als wenn ich jetzt wüsste, der Hangman, pass auf, der muss jetzt noch 3 Matches gewinnen und dann darf er gegen Kenny Omega antreten, weil aktuell schwimmt alles ein bisschen hin und her. Er hat verloren gegen The Machine, Brian Cage.
Ja, also es wurde zwar immer darauf eingegangen, dass er Number One Contender ist, eigentlich laut Ranking, unser Freund Hangman, 12-0, jetzt 12-1, aber es wurde auch niemals, storyline-technisch hat er es mit, ist er auf Kenny Omega mal wieder getroffen, Backstage oder sowas, ne? Das wird bewusst noch, wird uns noch vorenthalten, weil du, wie du schon sagtest, der kommende Pay-Per-View ist noch lange hin, und ob es dann zu einem Match kommt zwischen den beiden, auch das, da bin ich mir noch ganz unsicher.
Ich habe gerade mal die Rankings hier aufgerufen.
Ja, aber deswegen hat man ihn wahrscheinlich auch erstmal verlieren lassen, um seine Winning-Streak so ein bisschen zu brechen, ne? Weil man weiß, okay, es dauert noch, bis wir zu diesem von uns gewünschten Match kommen, Hangman Page gegen Kenny Omega.
Aktuell haben wir ja Kenny Omega als World Champion, Darby Allin als TNT Champion, und stand eben Mittwoch, also vor Dynamite, war es so, dass eben Hangman Page auf der 1 war, 8-0 Singles Record, und Orange Cassidy mit 6-0 auf der 2 war, Jon Moxley 5-1, dann Pac 4-0.
Wie komme ich auf 12-0? Wo habe ich das denn gelesen?
Vielleicht war das inklusive Tag Team oder sowas?
Kann auch sein, nicht. Ja.
Also Orange Cassidy, ich weiß nicht, also das wird sich jetzt alles nicht so nach Pay-Per-View, also du kannst eigentlich nicht schon wieder Jon Moxley machen beim Pay-Per-View, schon wieder gegen Kenny Omega. Orange Cassidy für ein Pay-Per-View-Main-Event, das würde auch eher nicht klappen. Hangman Page, jetzt so out of nowhere, eigentlich auch ein bisschen komisch, also von denen springt mir jetzt eigentlich dann so keiner ins Gesicht, also warten wir mal ab. Du hast schon richtig gesprochen, wir hatten den Kriegsrat, der getagt hat, und ich fand es tatsächlich sehr, sehr gut. Es sollte ja auch darum gehen, wer denn den Vorteil kriegt, denn bei Wargames ist es ja so, 2 beginnen und dann, ich glaube, 2 oder 3 Minuten später kommt dann jeweils der Nächste, und derjenige, dessen Team natürlich bei dem zuerst der Nächste kommt, der ist dann immer für kurze Zeit in der Überzahl, das sollte ja auch festgelegt werden. Und was ich hier eben sehr schön fand, ist, dass wirklich jeder was zu sagen hatte. Und
das ist falsch, Dennis. Die beiden Großen, die durften nichts sagen. Jake Hager und Warlord.
Da ist die Zeit ausgelaufen. Ja,
ich dachte, okay, was kommt jetzt von denen? Ich war schon wirklich gespannt. Und sie durften nicht.
Die werden Fäuste sprechen lassen nächste Woche, denke ich. Aber ich fand es eben schön, dass jetzt hier nicht nur Chris Jericho und MJF irgendwie gesprochen haben, sondern dass sogar hier der Chairman schon Spears, dass der was zu sagen hatte und so weiter und so weiter. Also ich bin gespannt auf dieses Match. Ich freue mich drauf. Es wird so, glaube ich, sehr blutig werden. Ich weiß nicht, da hat man ja zuletzt dann auch schon mal ein bisschen ein paar Probleme gehabt, dass viele Frauen gerade auch gesagt haben, so, oh, das ist mir dann vielleicht doch zu blutig. Ich glaube, das Match wird richtig blutig werden.
Hier macht es aber auch Sinn, ne? Hier ist wirklich Drama in diesem Match.
Naja, aber auf der anderen Seite, das ist jetzt auch nicht der Abschluss, das ist ja der Beginn der Fehde.
Nein, aber klar, aber so eine Matchart, ne? Es wird zum ersten Mal, wird diese Matchart, Blood and Guts, wird hier introduced, ne? Das hätte letztes Jahr schon geschehen sollen. Es ist eine Abwandlung der Wargames. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass der Käfig, der über die zwei Ringe ist, der ist eher so Hell in a Cell-mäßig, ne?
Ich habe diese Grafik gesehen, das sah ja sowas von riesig auf. Ich weiß gar nicht, wie sie das da aufbauen wollen.
Ich bin auch echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und ich denke, wir werden da ein sehr gutes Match sehen. Und da wird Blut fließen. In der Tat wird da Blut fließen. Was ich ein bisschen schade finde, das haben wir letzte Woche auch schon angesprochen, ist natürlich Werbeunterbrechungen. Ne? Zwar gibt's da Picture-in-Picture, aber das tut so einem Match ein bisschen weh. Ne? Deswegen, also eigentlich ist es natürlich ein Pay-Per-View-Match.
Ja, gerade bei so einem Match ist ja dann immer ein bisschen schwierig. Bei einem normalen Match, da kann man ja immer sagen, so, oh, jetzt springen beide aus dem Ring und sie sind K.O., jetzt machen wir eine Pause, weil die ruhen sich jetzt gerade im Moment aus. Das ist natürlich bei so einem Wargames-Match, wo konstant jemand Neues reinkommt und wo ja konstant, dadurch, dass so viele Leute auch da sind, Action ist. Das ist so, als würdest du beim Royal Rumble eine Werbung machen, ne? Also ich bin tatsächlich sehr gespannt. Könnte natürlich auch sein, dass TNT das Ganze hier noch so ein bisschen unterstützt und sagt, pass auf, wir machen in der ersten Stunde ein bisschen mehr Werbung und gucken dann, dass wir dieses Wargames-Match im Idealfall vielleicht werbefrei oder mit einer Werbung oder sowas erfahren können. Auch da darf man sicherlich sehr gespannt sein. Was hatten wir noch? Wir hatten die Young Bucks, du hast schon gesagt, im neuen Outfit gegen die Seidel Brothers, Matt
sehr
und
cocky.
Mike. Und da konnten sie sich natürlich hier durchsetzen. Und dann im Anschluss eben SCU, die ja immer noch die Ankündigung offen haben, so in bester Ric Flair-Manier damals. Sollten sie oder wenn sie das nächste Tag-Team-Match verlieren, dann ist ihre Tag-Team-Zeit Geschichte. Und das könnte dann jetzt eben vielleicht beim Pay-Per-View am nächsten Monat, Double or Nothing, könnte das dann vielleicht der Fall sein, Nico.
Ja, ihr Kollege Scorpio Sky, der ist schon abgesplittet, ne, von SCU, ist ja mit Ethan Page unterwegs. Und ja, die beiden Veteranen, Frankie Kazarian und, wie heißt der andere Vogel? Also manchmal frage ich echt.
Christopher Daniels?
Christopher Daniels. Ich habe schon wieder an Bryan Danielson gedacht.
Achso, ich dachte an Jeff Hardy. Jeff Uso.
Die beiden Veteranen und auch langjährige Freunde der Young Bucks. Die sind auch nicht so begeistert, ne, wie sich die Young Bucks gerade verhalten. Ja, ihr Heel-Getue, ihre Cockiness, das gefällt ihnen überhaupt gar nicht. Und sie möchten ihnen natürlich ihre Schätze abnehmen, ihre Tag-Team-Titel. Und ich gehe davon aus, dass SCU tatsächlich dieses Fatal Four-Way-Match nächste Woche gewinnen wird.
Ja, sollten sie machen, um die Storyline weiter voranzubringen. Orange Cassidy hatte es mit Penta zu tun. Penta Says von Alex Abrahantes. Ja, auch ein ziemlich belebendes Segment der aktuellen Dynamite-Sendung. Finde ich sehr schön. Er war ja, oder ist wahrscheinlich immer noch irgendwie ursprünglich der spanische Kommentator für AW Dynamite.
Ja, und aber er zählt es richtig gut.
Ja, auch ist perfekt. Gefällt mir sehr, sehr gut und hat sich jetzt hier zum Manager von Penta eben hochgeschwungen. Aber Orange Cassidy kann sich hier letztendlich durchsetzen. Es gab doch ein Mikrofon, das eigentlich gegen Orange Cassidy eingesetzt wurde. Er konnte es dann für sich einsetzen und den Sieg einfahren. Und wir haben es vorhin gesagt, in den Rankings jetzt schon auf Nummer 2. Unser guter Freund Orange Cassidy.
Der übrigens manchmal so aussieht wie unser Freund Stefan Otterpohl. Es gab eine Szene, der guckte ja in die Kamera und die Gesichtsform, die Nase, ne, diese leichte, ja, diese spitzbubige Nase, da musste ich an Stefan Otterpohl denken.
Stefan Otterpohl ist ja auch ein Spitzbube.
Es ist ein Spitzbube, das sage ich dir, aber ich werde heute Abend nochmal den Vergleich ziehen. Ich werde ihm das Bild mal zeigen. Ihr kennt Orange Cassidy wahrscheinlich noch gar nicht.
Ja.
Ja, werden wir die mal übereinander legen, die beiden Gesichter.
Darf sehr gespannt sein. Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, am vergangenen Sonntag war ja Pay-Per-View-Zeit. Allerdings nicht bei der WWE, auch nicht bei AEW, sondern bei Impact Wrestling, dem früheren TNA. Rich Swann hatte es zu tun mit Kenny Omega und da ging es, ja, Title for Title, ne? AEW-Title gegen den Impact-Titel und Rich Swann, der hat ja sogar noch den alten TNA-Titel leider auch noch mit dabei gehabt. Und Nico, was soll man sagen, knapp über 20 Minuten ging dieses Match. Kenny Omega setzt sich natürlich erwartungsgemäß durch mit dem One-Winged Angel und ist jetzt Titelträger des AEW-Champion-Titels, des Impact-Titels, des TNA-Titels und des AAA-Titels. Der hat mehr Gürtel, als er überhaupt
langsam mit
Arme hat.
Fragen, ne? Es ist natürlich Kenny Omega, der Belt Collector. Es steht ihm gut, es gefällt mir gut. Was mir auch gut gefallen hat, dass er dieses Match clean gewonnen hat. Ne? Also es gab keinen Eingriff. Es war ein klarer Sieg. Und gibt dem Ganzen natürlich noch ein bisschen mehr. Es ist imposanter, ne? Ein Kenny Omega, der da clean gewonnen hat bei Impact Wrestling. Er wird, glaube ich, auch beim kommenden Special oder beim Pay-Per-View von TNA bzw. von Impact Under Siege, wird er, glaube ich, auch antreten in einem Six-Man-Tag-Match an der Seite von seinen Kollegen die Good Brothers. Ich weiß gar nicht, auf wen sie treffen werden. Ich glaube auf Finn Juice und Eddie Edwards oder sowas. Auf jeden Fall, auch da wird er wieder die große Impact-Bühne betreten.
Darf man also sehr gespannt sein, in welche Richtung sich das hier auch weiterentwickelt. Wir haben ihn dann bei, dadurch, dass es ja eine aufgezeichnete Folge war in dieser Woche bei AEW Dynamite, haben wir ihn nur Backstage gesehen in einer Limousine und so, dass man wenigstens noch das zeigen konnte, denn die Sendung wurde ja aufgezeichnet, bevor dieses Match stattfand, dementsprechend auch bevor er die Titel hatte im Normalfall und hat man aber genutzt, hat hier doch noch ein bisschen was aufgezeichnet und
Naja, und diese, und diese Geschichte mit Kingston und Moxley, ne? Da stürmte er auch noch kurz in den Ring, ja, als Nakazawa.
Da war er dann ohne Titel, ne? Also das hat man dann ganz clever in dem Moment gelöst, dass er da einfach dann Run-In gemacht hat, ja. Ihm wurde ja fast noch der Knöchel gebrochen.
Ja, also wirklich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Match so lustig finde. Das ist mir so ein bisschen Comedy-lastig dann nächste Woche, ne? Dieses Tag-Team-Match. Er und Nakazawa gegen Kingston und Moxley. Weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht.
Mal gucken. Also auch da besteht natürlich die Möglichkeit, hat auch gelesen, dass Eddie Kingston wohl auch ein Kandidat ist für das Pay-Per-View-Match. Ne? Also es könnte natürlich auch, auch darauf hinauslaufen. Ne? Also er wird, ich denke mal, ich weiß nicht.
Ist das ein Pay-Per-View-würdiger Main-Event?
Nee, wir sind vorhin die Contender durchgegangen. Ja? Also einen richtigen Number-One-Contender-würdigen Gegner, was jetzt irgendwie toll aufgebaut wäre, hat man ja aktuell nicht. Ne? Und das ist natürlich auch ein bisschen schade, wenn man schon nur 4 Pay-Per-Views im Jahr hat, dann musst du eigentlich für jeden, musst du so ein Monster-Match haben. Und das, also man kann natürlich jetzt den Hangman, die Fehde gab's ja schon, ne? Aber durch die Niederlage dieser Woche sehe ich den jetzt auch gerade nicht irgendwie auf einem Run. Aber das hatte ich auf jeden Fall gelesen. Eddie Kingston könnte hier jemand sein. Der hatte aber auch schon verdammt viele Titelmatches, ne?
Also ja, auch beim Pay-Per-View hat er auch unsanctioned nicht, aber ein No-DQ-Match gegen Moxley, das gab's ja auch, ne? Oder Last Man Standing oder was das war, ne?
Ja. Chris Deadlander jetzt an der Seite von Orange Cassidy, kommt auch mit seiner Musik raus, konnte sich hier gegen Penelope Ford durchsetzen. Das Spannende passierte aber dann natürlich im Nachgang quasi. Also wir wissen, Penelope Ford und Kip Sabian, die sind anscheinend zurück. Sie wurden ja längere Zeit gesucht. Und Kip Sabian, der dann auch Backstage zu sehen war und sagte, hat gesehen, dass die Kamera ihm folgt und sagt, ihr seid alle so gespannt, was hier mit Miro, da ist doch alles super. Geht in die Umkleide rein und bam, kassiert er direkt erstmal, wird hier mit einer Kette gewürgt und alles gegen das Garagentor geschmissen. Anscheinend ist da doch nicht alles so cool.
Das war schon heftig. Also es war ein heftiger Beatdown. Dann wurde auch noch was, sein Arm oder sein Bein wurde in der Tür eingeklemmt. Also richtig, richtig böse. Miro war außer sich. Danach hat er sich allerdings hinuntergebeugt, hat ihn in den Arm genommen und hat ihm verziehen, in Anführungszeichen. Also das war schon sehr, sehr heftig. Ich denke, da wird auch noch ein Match aufgebaut zwischen den beiden, bevor Miro dann Jagd macht auf einen der Titel.
Müsste dann natürlich eher der TNT-Titel
erstmal der TNT-Titel
unterwegs ist. The Factory haben wir noch gesehen gegen Nightmare Family, endete damit, dass Cody Rhodes sein Comeback feierte, das Match gegen QT Marshall nächste Woche aufgebaut auf dem Bus, setzte er nämlich dann den Finger vor Leglock an gegen QT und das sah schon ganz, ganz gut aus, also auf das Match kann man sich nächste Woche auch freuen. Main Event war Darby Allin gegen Ten von der Dark Order, knappe 12 Minuten, der Stinger natürlich wie immer hier ringside, hat ein bisschen aufgepasst, aber Nico, dann gab's doch noch ein bisschen Prügelei, auch für den Stinger.
Ja, auch wieder sehr overbookedes Finish, fand ich. Ne? Ethan Page und Scorpio Sky mischten sich da ein und dann kam erneut ein Lance Archer raus, ne, mit Jake the Snake Roberts und Lance Archer machte dann den Save für den Stinger, also das passiert jetzt die letzten 3 Wochen, fühlte sich so an, ne? Stinger macht irgendwas, dann kommt Lance Archer raus und da geht's auch nicht wirklich weiter in dieser Storyline. Ne? Wir sind da ein bisschen in der Schwebe. Hat mir nicht so gut gefallen diesmal.
Ja.
Das also, Finish der Sendung.
Ja, ich auch die ganze Sendung fand ich ein bisschen
Zuschauerzahlen auch gesunken, ne, hatte ich gelesen.
Genau, also unter 900.000. Das hat da aber jetzt primär mit zu tun gehabt, dass unser Freund Joe Biden seine erste Rede vor dem Kongress gehalten hat. Das haben ziemlich viele Leute sich angeschaut und AEW da ja so sehr sensibel, wenn es um große News-Sendungen oder hier das Kapitol wird gestürmt und so weiter gehen, das hat damals schon AEW immer deutlich mehr getroffen als NXT und dementsprechend darf man gespannt sein, wie es nächste Woche dann ausschaut zur großen Blood and Guts-Sendung. Ich bin gespannt vor allen Dingen auch, Nico, wie es heute Abend aussehen wird. Es wird ein Bier gebraut. Es wird ein Brewdog Better Than, also Brewdog macht das Elvis Juice. Wir machen heute Abend die Kneipe plus Dennis.
Beer and Guts.
Beer and Guts. Better denn Elvis hat unser Freund Stefan Otterpohl das Bier schon genannt. Mal gucken, ob wir da abliefern können. Ich bin mir relativ sicher. Und ja, werde mal gleich gucken, ob ich unterwegs noch irgendwie eine Pampelmuse kriege. Pampelmuse, viele denken ja, Pampelmuse und Grapefruit, das ist das Gleiche. Nein. Botanisch gesehen, das sind natürlich zwei unterschiedliche Arten. Also vielleicht haben wir noch ein paar Marshmallows rein, ein bisschen Maple Syrup, so richtig schön Pastry Fruit, ja. IPA, ein bisschen Nutella. Gucken, vielleicht noch so ein bisschen Salami, gucken, was der Stefan noch zu Hause hat. Und wir werden natürlich nächste
alles
Woche.
Aus seinen HelloFresh-Bestellungen wird er eingearbeitet. Oh.
Wir werden auf jeden Fall nächste Woche dann hiervon berichten, wie es gelaufen ist. Ja. Und dann in einigen Wochen können wir es ja tatsächlich auch probieren. In dem Sinne sind wir durch für heute. Was mir gerade auffällt, wo ich auf die Kalender schaue, 30. April. Die ersten 4 Monate des Jahres sind schon vorbei.
Absolut erschreckend. Wirklich absolut erschreckend. Die Zeit, die verfliegt einfach. Was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass man nicht ganz so viel machen kann wie vor 1,5 Jahren noch. Die Tage ähneln sich ein wenig. Aber wir haben natürlich Wrestling. Wir werden hier unterhalten von der WWE, von NXT und von AEW. Und an dieser Stelle natürlich nochmal der Hinweis. Nächste Woche ist soweit. Blood and Guts, ein Dynamite-Special. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Wenn ihr es nicht macht, dann erfahrt ihr von uns natürlich nächste Woche, was da so abgegangen ist. Ich bin sehr gespannt.
Und was ihr euch auf jeden Fall noch angucken könnt, noch Empfehlung von mir. Ich habe ja letzte Woche euch schon die Steve Austin-Dokumentation empfohlen auf A&E. In dieser Woche lief da eine Dokumentation über unseren guten Freund Rowdy Roddy Piper. Und der war ja so ein bisschen, also dessen große Karriere, dessen große Zeit war ja so ein bisschen vor meiner Zeit, bevor ich zum Wrestling dazu gekommen bin. Also das fadete ja so langsam dann bei, was kann ich mal, WrestleMania 7, WrestleMania 8. WrestleMania 8 war es, glaube ich, fadete das ja so ein bisschen langsam aus. Es gab noch diesen WCW-Run. Dementsprechend war ich habe wenig erwartet, aber ich wurde sehr, sehr positiv überrascht. Das hat richtig Spaß gemacht, das anzugucken. Also, wer sagt, oh, Stone Cold Steve Austin, das kenne ich schon alles. Bei Roddy Piper, da habe ich tatsächlich noch sehr viel neue Sachen auch dazugelernt und wurde auch viel über seine Familie berichtet, wie er damals von seinem Vater, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wie er von seinem Vater verprügelt wurde, von Polizist, war Polizist? Ich glaube ja. Also ihr seht, die Polizistenkriminalität in den USA hat eine lange Tradition. Ist dann irgendwann von zu Hause abgehauen, musste dann auf der Straße schlafen, hatte kein Geld, um sich Essen zu kaufen, ist dann ins Wrestling gekommen und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr schöne Geschichte, auch gerade Richtung WrestleMania 1, wo Vince McMahon ja damals, ne, gesagt hat, Mensch, also wenn das hier schief geht, dann können wir den Laden absperren. Und dann eben, ne, auf der einen Seite Hulk Hogan und Mr. T, auf der anderen Seite dann der größte Bösewicht, den man damals hatte, Roddy Piper und Orndorff auf der anderen Seite. Und Roddy erzählt dann auch, dass, also er war so ein guter Heel, dass er insgesamt 3-mal in seiner Karriere wurde er tatsächlich von Leuten mit einem Messer niedergestochen, ne, weil die ihn so gehasst haben und ihm das so abgekauft haben. Seine Familie und er haben auf einer Ranch gewohnt, abseits von allem, weil sie auch so Panik hatten, dass da irgendwie eingebrochen wird und alles. Also sehr, sehr coole Dokumentation, geht wieder so knapp 1:20 oder was. Also hat mir sehr viel Freude gemacht und kann man sich durchaus mal angucken. In dem Sinne sind wir durch.
Ja, das klingt gut.
Für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne sage ich tschüss, bis dann.
Ja, ich freue mich auf heute Abend, wie ich schon mehrfach sagte. Schau auf die Uhr. Leider erst 10, es dauert noch ein bisschen, mindestens 7 Stunden, Dennis. Ich habe tierischen Brand, muss irgendwie versuchen, dass ich mir nicht vorher schon einen reinprelle hier. Aber ich will nicht sagen, ich bin froh und mutig, ich kann es dir nicht versprechen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, liebes Reds Universum. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.